Hallo liebe Podcast-Fans, willkommen zu Podcast-Ausgabe Nummer 32. Diesmal geht alles um das neue Set Abyss Rising und dazu habe ich mir ein paar kompetente Co-Moderatoren eingeladen. Es ist zum einen der Philipp, aka Skax.
Hallo.
Dann der Matthias Dirksen, aka King Demise.
Schönen guten Abend.
Und noch der Leonard, aka Chesse.
Moin.
Und wie gehabt, stellen sich die drei jetzt nochmal kurz ein bisschen näher vor. Wir gehen in umgekehrter Reihenfolge. Chesse, mach den Anfang.
Ich bin Chesse auf ECCG. Ich bin 15 Jahre jung. Dementsprechend bin ich selbst noch Schüler und das Yu-Gi-Oh! TCG spiele ich jetzt seit 2 Jahren circa.
Okay. Philipp?
Ich bin Philipp, wie gesagt. Ich komme aus Bremen. Bin auch 15 Jahre alt, dementsprechend ebenfalls noch Schüler. Und dieses Jahr qualifiziert jetzt für den Showdown. Haben vielleicht schon manche mitbekommen, vielleicht auch nicht. Naja.
Aha, und dann noch Dirksen?
Ja, ich bin Matthias Dirksen, komme aus Berlin, bin 23 Jahre alt, seit 11 Jahren Yu-Gi-Oh! Spieler und noch ausbildungssuchend.
Ja, und ich bin Tobias, aka Gem, und führe euch mal wieder hier durch das Programm. Ja, Abyss Rising. Das große Thema von dem Set sind im Prinzip die Mermaids. Sind, glaube ich, auch bis auf diese 2 Heraldik-Monster, die da drin sind, das einzige richtig neue Thema. Ansonsten sind es eher ältere Themen, die mit dem Set verstärkt werden. Und glaubt man so ein bisschen den der allgemeinen Meinung, dann wird das Mermel-Thema wahrscheinlich ziemlich einschlagen. Gerade Skax hat sich schon im Vorfeld mit den Mermels näher beschäftigt. Umreiß uns mal ein bisschen, wie das Thema funktioniert.
Generell funktionieren die ja erst so richtig zusammen mit den Atlanteans. Die Atlanteans aktivieren sich ja jeweils, wenn sie für den Effekt...
Kurz zur Erläuterung. Die Atlanteans sind die Monster, die im letzten Structure Deck erschienen sind.
Genau. Die Atlanteans sind ja die, deren Effekte sich immer aktivieren, wenn sie für den Wassermonster, für den Effekt von einem Wassermonster abgeworfen werden. Und die Mermaids sind dann quasi die Wassermonster, für deren Effekte die Atlanteans abgeworfen werden. Und naja, dann gibt es also zum Beispiel hier die Mermail Abyss Linde, die dann irgendeinen anderen Mermail vom Deck spezial beschwört. Dann gibt's jetzt quasi das Bossmonster, Mermail Abyss Megalo und noch so ein paar andere, aber ja.
Wird es jetzt, also die letzten Decks, sag ich mal, die immer gut eingeschlagen sind, waren ja im Prinzip die, die ziemlich schnell irgendeine unfaire Combo raushauen konnten, mit der sie das Feld fluten konnten. Ja. Gibt's sowas mit diesem Thema auch wieder?
Klar, also wie gesagt, es ist eine Bossmonster, was es da gibt. Mermail Abyss Megalo, den spezial beschwört man halt, indem man 2 Wassermonster abwirft. Das sind dann eben, ja, idealerweise sind das dann irgendwelche Atlanteans. Und dann holt er einem eine Abyss Spell oder Trap Card vom Deck auf die Hand. Da gibt's halt ein paar themeninterne Karten, die dann ganz gut sind. Und der hat dann mal eben 2/4. Und zusammen, wenn man dann halt 2 Atlanteans abgeworfen hat, ist das schon mal eben ein +1, wenn er noch einen überrennt, ein +2. Das heißt, mit dem kann man ganz gut aufräumen. Naja, und ansonsten hätten wir dann zum Beispiel dann noch Mermail Abyss Spike. Wenn man den normal oder spezial beschwört, kann man auch einen Wassermonster abwerfen, dann wäre das wieder so ein Atlantean, und sich dann den Level 3 Wassermonster vom Deck auf die Hand holen. Also zum Beispiel gibt es ja den Genex Undyne, der irgendeinen Wassermonster vom Deck auf den Friedhof legt, um einen Genox-Controller auf die Hand zu nehmen. Naja, und die machen halt beide ziemlich viel Plus, was ja nicht schlecht ist.
der Abgrundsoldat, der im Prinzip noch nie so richtig gespielt wurde, soll ja mit dem Thema jetzt auch ganz gut werden. Gerade auf die Hand zurückgeben ist in Zeiten von Exils und noch Vereinsitzungen ja nicht so schlecht.
Das kommt halt darauf an, denke ich, was nach dem neuen Booster noch dominieren wird. Also wenn es irgendwie die Mermails sind, die ja weniger stark auf Exceeds und Synchro spielen, auch wenn sie sie durchaus benutzen, dann wird man den vielleicht weniger sehen, aber wenn Windup und Rabbit und so immer noch vorhanden sind, dann ist er sicherlich auch sehr stark.
Mhm. Davon ist, denke ich mal, auszugehen, weil eher die Leute sich an neue Decks rantrauen, bleiben sie ja doch eher noch bei den bewährten. Matthias, hast du dich denn schon genau mit dem Deck beschäftigt, beziehungsweise wirst du es ausprobieren? Wirst du dir die Karten zusammenholen und versuchen, selbst ein Mermaid-Deck zu bauen?
Ich glaube eher weniger, weil so wie man das jetzt schon von der Sneak-Plakaten sieht, werden die meisten Mermaid-Karten extrem teuer werden, da sie halt alle von Super bis, denke ich mal, Secret durchgehend teuer werden. Und vor allen Dingen, weil es wahrscheinlich genauso ein Deck wird wie Wind-Up. Und das macht mir generell schon gar keinen Spaß, so ein schnelles Deck zu spielen. Weil es einfach nur langweilig ist, man packt einfach alles raus und gewinnt, denn das ist einfach nicht meine Welt.
Was spielst du denn zurzeit?
Zurzeit spiele ich momentan gar nichts. Ich warte jetzt erstmal auf die Tinbox, die jetzt übermorgen rauskommt, damit ich wahrscheinlich in Barcelona auf der YCS das Rabbit Gear spielen kann. Das ist, finde ich, sehr interessant.
Leonard, was hältst du von den Mermaids bzw. Atlantics?
Ja, ich finde die auch sehr stark. Ich persönlich habe auch ein wenig Angst, dass sie das neue das momentan sehr ausgeglichene Meta zerstören könnten. Dennoch freue ich mich auf das Deck, auch wenn es einige unfaire Aktionen noch hat, wie zum Beispiel den Dragoon, der, wenn er als Kosten auf den Friedhof gesendet wird, entweder durch Undine oder durch die anderen Abwurfeffekte der Mermaids, mich eine Seeschlange aus dem Deck auf die Hand suchen lässt, und dazu gibt's dann halt passenderweise das komplette Deck, bis auf die Mermaids. Und ganz interessant ist dann nochmal der Grand Soil Gewassermonster, der spezial kommen kann, falls ich 5 Wassermonster im Friedhof habe, exakt 5, und der dem Gegner dann sofort 2 Handkarten klaut.
Das ist ja also super. Ich habe das ja auch schon ein paar Mal testen können, das Deck, und da ist mir echt aufgefallen, dass gerade dadurch, dass man diesen neuen Grand Soil, wenn man ihn so nennen will, dass man den durch diese Dragoons suchen kann, kriegt man den echt unglaublich schnell auf die Hand. 5 Wassermonster kriegt man mit dem Deck auch schnell in Friedhof. Und das ist enorm, wie viel Plus man da erzeugen kann.
Okay. Dann durfte der ja, also der wird ja mit Sicherheit wieder Secret, dann durfte der ja in ähnliche Preiskategorien steigen wie der Grand Soil.
Ich glaube eher, dass er noch mehr steigen wird anstatt der Grand Soil. Bei Grand Soil liegt der momentan bei 20, 30. Und der neue Eisgott, der wird noch höher gehen.
Denke ich nicht, weil es gibt so wenig Wasserdecks, es gibt nur das Atlantin, und gerade Grand Soil ist in vielen Decks auch gut, nicht nur im Psy jetzt. Ich denke, die werden im gleichen Bereich gehen.
Ja, aber der macht ja nicht so viel aus wie jetzt der Eisgott.
Ja, aber beim Eisgott braucht man nur einen, da er sich aus dem Deck suchbar ist, und man spielt halt wörtlich nur einen, weil den zweiten zieht man normalerweise tot, da der eine suchbar ist. Ist das die ideale Anzahl? Und es werden relativ wenig Leute sein, vergleichbar, die ihn suchen. Deswegen, Angebot und Nachfrage wird er zwar auch 20 bis 30 gehen. Also denke ich.
Überraschungssache.
Mhm. Das Besondere am Mürmel-Thema im Vergleich zu den anderen ist ja, dass es, also es kann A wieder fluten, genau wie eben, was weiß ich, die Wind-Ups oder Rabbit. Und zum anderen ist es durch das viele Heraussuchen, also das gezielte Suchen der Monster, ja auch noch wahrscheinlich ziemlich stabil.
Ja, also was? Wenn ich dazu nochmal eben was sagen darf. Gerade mit diesem Genex Undyne finde ich es halt ziemlich, ziemlich stabil, weil der einfach irgendein Wassermonster vom Deck als Kosten auf den Friedhof legen lässt, um dann eine Genex-Kontrolle auf die Hand zu nehmen. Das heißt, man kann hier ich kenne jetzt gerade nur die englischen Namen, aber man kann den Atlantian Marksman auf den Friedhof senden, um eine verdeckte zu zerstören. Man könnte den Heavy Infantry auf den Friedhof senden, um eine offene zu zerstören. Oder den Dragoons auf den Friedhof senden, um sich eine Seeschlange zu suchen. Das heißt, man ist über den unglaublich flexibel. Und dadurch, dass man das Wassermonster das ist ja eigentlich beim ganzen Thema so, dass man die Wassermonster jeweils als Kosten discardet, hilft da ja nicht mal eine Effektverschleierin weiter, weil dann kann man zwar den Effekt irgendwie wählern, aber der Effekt von dem Wassermonster, was als Kosten discardet wird, der kommt ja trotzdem durch.
Richtig. Man ist im Prinzip, man erzielt immer ein Plus 1 dadurch.
Ja.
Und, vollkommen unabhängig davon, was der Gegner macht.
Ja.
Und hat einen schönen Toolbox-Charakter. Jetzt ist meine Frage, was ist denn die Schwäche von dem Deck? Hat es überhaupt eine richtige Schwäche?
Makrokosmos.
Ja, das kann man ganz klar sagen. Also sobald Makrokosmos oder Dimensionsriss liegt, wird es schwierig. Also gerade gegen Rabbit ist übrigens auch, wenn ist auch Evolza Dolka ziemlich stark, weil er halt die ganzen Effekte von denen negieren kann. Klar, die haben den Megalo, um da drüber zu kommen, so als ja als interne Special Summon, die Dolka halt nicht negieren kann. Aber ich sag mal, wenn man das mit seiner Backrow entsprechend schützen kann, kann da so ein Dolka schon ganz schön störend werden.
Ich dachte, der Megalo ist extern, meinte zumindest gestern Lukas noch.
Kann auch sein. Also Lukas war lustigerweise auch derjenige, der mir erzählt hat, dass die Mermails Megalo haben, um drüber zu kommen. Aber wenn der auch extern ist, ich meine, umso besser für Dolka.
Was hat das jetzt mit
Also da die Beschwörung von dem Abyss Megalo laut seinem Text zu seinem Effekt gehört, müsste es eigentlich extern sein.
Ja.
Weil sonst,
also ich kenn mich da jetzt regeltechnisch.
Sonst würden sich ja die Effekte von den abgeworfenen Monstern auch nicht aktivieren. Deswegen haben die seine Beschwörungsbedingungen zu seinem Effekt gemacht.
Richtig.
Ich weiß nicht, ob Dolka den dann negieren könnte oder nicht, aber
ich
bin jetzt gar kein Experte.
Ja, nun ist ja das Mirmel-Thema eher konzentriert auf die Monster und spielt wahrscheinlich relativ wenig Zauberfallenkarten abseits der Staples. Ich weiß jetzt nicht, wie sich's verhält mit der Zauberkarte aus dem Structure Deck, dem Gebrüll des Sea Emperors. Würde man das da drin spielen?
Wohl eher nicht. Also ich würde es jedenfalls nicht tun, aus dem Grund, dass man genau 3 sind es ja, aus dem Friedhof wieder Spezial beschwören muss, kann sie halt ja mal ein bisschen inkonstant kommen. Und in der Regel braucht man sie einfach gar nicht. Ich meine, die große Zauberkarte, die das Deck ja ansonsten noch hat, ist Reparieren, wo auch nochmal dick plus 1 draufsteht.
Stimmt, an die hatte ich jetzt gar nicht gedacht.
Da braucht man den Ruf gar nicht unbedingt.
Ja.
Ja. Und du hast noch die Falle, die Abyss, wie heißt die?
Abyssphäre.
Ja, insgesamt gibt es ja 3 interessante Fallen. Es gibt die Abyssphäre, die Abyssqualle und diesen Bubblebringer.
Ja, ich kenne jetzt nur die Abyssphäre.
Okay.
Aber die Abyssphäre ist ja an sich schon stark genug. Also die sagt ja, dass man irgendeinen Mermail-Monster vom Deck spezial beschwört und dann wird die Abyssphäre selbst in der Endphase wieder zerstört. Und das ist aber auch genau das, die Effekte von dem spezialbeschwörenden Monster werden negiert, das muss man wohl mal dazu sagen. Aber dadurch, dass die Abyssphäre sich in der Endphase halt selber zerstört, ist die Kombo so, dass man sich diese Abysslinde holt, dann wird in der Endphase Abyssphäre zerstört, also man macht das am besten im Zug vom Gegner, weiß ich, in der Mainphase 2 oder so, oder chaint das an den MST. Und dann wird diese Abysslinde zerstört durch den Effekt von Abyssphäre. Dann, wenn Abysslinde zerstört wird, kann man sich durch ihren Effekt irgendeinen Mermail vom Deck spezial beschwören. Und dann hat man halt die Option. Entweder holt man sich den Abyss Megalo und hat dann 2 4er Beatstick liegen. Oder man holt sich Abyss Spike und hat dann mit dem wiederum die Möglichkeit, wieder einen Wassermonster von der Hand abzuwerfen und sich ein Level 3 Wassermonster vom Deck auf die Hand zu holen. Sprich, mit dem hat man wieder die Möglichkeit, dann die Effekte der Atlanteans zu triggern.
Und sich aber die Abyssphäre wird nur während der Endphase vom Gegner zerstört, ne?
Ja, genau. Aber man aktiviert sie ja dann auch in der Mainphase 2 vom Gegner. Und dann wird sie in der Endphase direkt zerstört und die Kette geht los.
Und ihr meint jetzt Abyssqualle mit hier wähle 3 Mermels im Friedhof, Spezialbeschwörer, die in offener Verteidigungsposition und auch Effekte sind negiert, können nicht angreifen und so. Und während der Endphase zerstört, die wird nicht gespielt?
Also
trotzdem, sag ich mal, ja, damit relativ leicht.
Ja, also in jeder OCG-Deckliste, die ich bisher gesehen habe, wurde sie jetzt nicht gespielt.
Der Grund wird wahrscheinlich der gleiche sein, dass sie genau 3 holen muss. Das heißt, gerade im Early Game ist sie nicht so gut. Man hat in dem Deck auch große Platzprobleme. wenn man unendlich Platz hätte, würde man vielleicht sogar auch noch die eine davon spielen, weil sie auch noch suchbar ist. Aber es ist wahrscheinlich zu großen Teilen dem Platz dazu geschuldet und dass sie im Early Game ja relativ tot ist.
Aber du darfst auch nicht vergessen, dass darfst nie die japanischen Deckarten vergleichen wie mit den amerikanischen oder unseren. Die spielen ganz, ganz anders als wir. Die haben auch viel mehr andere Karten als wir. Das darfst du nie damit vergleichen.
Es ging nur versuchen zu erklären, warum man es auch hier unbedingt nicht spielen müsste. Mhm.
Der Abgrundsoldat, wird der es denn überhaupt in das Deck reinschaffen?
Also ich, wie schon gesagt, ich denke, das hängt vom Metagame ab, je nachdem, wie viel Synchros und Exceeds halt gespielt werden.
Ja. Jetzt kommt ja im Prinzip noch eine neue Karte raus, die ist dem... Bitte? Ja. Jetzt kommt ja noch eine neue Karte raus, die ist dem relativ ähnlich. Das ist ja dieser Abyss Warrior. Da kann man, also, der hat so ein bisschen Yatagarasu für Arme, sag ich mal, aber es ist vielleicht eine ganz interessante Karte, um den Gegner zu kontrollieren. Da kann man ja einen Wassermonster auch abwerfen und kann eine Karte vom gegnerischen, nee, ein Monster vom gegnerischen Friedhof wieder auf den sein Deck zurücklegen. Ich weiß es jetzt nicht. Könntet ihr euch vorstellen, dass man den vielleicht irgendwo zum Einsatz bringt, um den Gegner so ein bisschen schachmatt zu setzen, dass er keine Karte mehr nachziehen kann, die ihm irgendwie hilft? Sondern was Nutzloses.
Es gibt bestimmt schon ein paar.
Ja, Karten. Der hat auf jeden Fall, denke ich, Potenzial. Ja. Also, weiß ich nicht. Er ist ja schon ein bisschen situationsabhängig, finde ich. Also einmal muss der Gegner irgendwie eine Karte in seinem Friedhof haben, die dann ziemlich, weil der es dann ziemlich blöd wäre, wenn er sie wieder auf sein Deck zurückbekommen würde. Und naja, abgesehen davon steht auf dem einfach mal, solange man jetzt kein Atlantean-Monster abwirft, dick minus 1 drauf.
Steht aber auch auf vielen anderen Karten richtig. Drauf. Steht auch richtig. Auf dem Megalo drauf.
Finde ich jetzt nicht, weil... Na gut, das stimmt schon, solange man für den keine Atlanteans abläuft, ist richtig.
Ich meine, das Zweite ist natürlich, es gibt viele Karten, die im Friedhof gut sind. Die man ja auch extra im Friedhof bekommen wollte.
Ja, aber gerade die im Moment sehr gut im Friedhof sind und die auch ab und an noch gespielt werden, sind auch im Deck bzw. auf der Hand auch nie besonders schlecht. Also ein Hornet im Grave oder ein Hornet auf dem Deck macht auch keinen großen Unterschied. Mhm.
Kann man vielleicht schon so eine kleine Prognose ablegen? Gegen welche Decks wird Mermail besonders gut sein und wo wird sich's vielleicht einsortieren? Also Leonard hatte vorhin schon gesagt, er befürchtet, dass es das dominante Deck werden könnte. Schätzen die anderen beiden das ein?
Ja, schwer zu sagen. Finde ich persönlich.
Also ich denke, dass es auf jeden Fall große Vorteile gegen jedes Deck hat, das nicht einfach mal Makrokosmos oder Dimensionsriss reinbohren kann. Weil das eben schon...
Dass es nicht viele Decks sind.
Ja, weil das eben schon eine ziemlich starke Sideboard-Karte ist. Ansonsten denke ich, dass es Probleme haben könnte, vielleicht gegen Dino Rabbit. Kann jetzt daran liegen, dass ich selber ein großer Verfechter vom Dino Rabbit bin, weil ich es halt spiele, aber ich denke halt, dass einmal Dolka schon recht stark gegen das Deck ist. Und solange, also wenn Mermail jetzt wirklich ja sehr das Meta dominieren würde, kann man halt auch wieder Rabbit mit Makrokosmos Main spielen. Und das ist dann halt schon ein bisschen doof für Mermails, wenn dann Makrokosmos Main vielleicht sogar noch Dimensionsriss aus dem Side kommt.
Ja.
Zusätzlich hat das Deck auch noch bei mir immer die Probleme gehabt, da ich sehr wenig Fallen gehalten spiele. Es gehen alle sehr schnellen OTK-Decks, also reine Karakuri-Builds oder sonstige oder sehr schnelle Chaos Agents-Varianten, hat das auch immer Probleme bei mir gezeigt.
Oder Hieratic.
Oder Hieratic. Hieratic ist ein sehr, sehr schlechtes Matchup.
Okay. Also hat es wirklich Probleme mit Decks, die sehr schnell viel Druck aufbauen. Ja. Weil sich halt doch echt erstmal zusammen sammeln und sortieren.
Ja, ja, ich kann aber ansonsten hat halt gegen alle anderen Decks einfach
das Matchup, weil das Deck
nicht einfach stark ist. Wüsste ich jetzt nicht, warum.
Gut. Ja, wird man sehen, wo es sich einsortiert. Auf jeden Fall ein Deck, auf das man ein Auge haben sollte und vielleicht sich auch schon mal ein paar Karten besorgen sollte. Wenn man dann das nötige Kleingeld hat.
Das auf jeden Fall, ja. Aber ist es nicht so, dass man halt auch die Wind-Up-Sharks in den Wasserdeck spielen könnte?
Wind-Up-Sharks?
Also der Hai?
Inwiefern macht das Sinn? Der kommt doch nur spezial, wenn man einen Effekt von einem Wind-Up-Monster aktiviert, oder?
Nee, wenn du einen Summon tust.
Wenn du einen Wind-Up-Monster summonst, dachte ich.
Ja, genau. Naja, du kannst ja einen High summon und dann kannst du den nächsten High Special Summon halt wieder.
Aber wenn du nur einen hast.
Aber wenn du nur drei Haie in dem Deck hast, ist es doch relativ unwahrscheinlich.
Das war jetzt halt, also wo ich momentan ein bisschen rumgehört habe, das war halt so ein paar Leuten aus dem BB-Land, die halt die Idee so, dass die halt man vielleicht integrieren könnte.
Müsste man aber wenigstens noch die Ratten hinzufügen.
Ja. Oder so.
Mal gucken, vielleicht gibt's ja auch Hybrids damit. Mal sehen. Eine zweite Deckart, die im letzten Set schon erschienen ist und die jetzt hier nochmal ein bisschen Verstärkung bekommt, sind die Prophecy Monster, also diese Hexer. Mhm. Einer, den ich jetzt ganz interessant fand, ist hier dieser Hanged Man of Prophecy, der sagt, wenn ich diese Karte zum Friedhof sende, kann ich ein Level 3 Prophecy Monster von meinem Deck auf meine Hand nehmen. Also ein ganz netter Sucher. Jetzt weiß ich halt nicht, inwiefern das die Normalbeschwörung, die man für ihn vielleicht verwendet, für das Prophecy-Deck von Nachteil ist oder ob es eher damit zurechtkommt. Da habe ich nicht so den Einblick. Wer von euch hat denn ein bisschen Erfahrung schon gesammelt mit den Prophecy-Monstern, mit den Spellbooks?
Ganz kurz nochmal eben, was ja auf jeden Fall schon verdächtig nach Combo riecht, ist der zusammen mit Zauberstab der Wunder. Also genau. Wenn der dann für Zauberstab der Wunder auf den Friedhof gesendet wird, zieht man zwei und sucht sich dann noch ein Prophecy auf die Hand.
+1.
So als Combo.
Ja.
Aber muss man, warte mal, um Zauberstab der Wunder zu aktivieren, muss man da das Monster nicht durch den Zauberstab auf den Friedhof senden?
Ja, der muss nur auf den Friedhof gesendet werden, wenn ich das richtig gelesen habe.
Du musst das Monster mit der Spellkarte musst auf den Friedhof legen, um Zwecke anzuziehen, ja.
Ja.
Aha. Man musste das nicht durch den Effekt von dem Zauberstab.
Nee.
Okay. Ja, dann klingt das wirklich nach einer ganz guten Kombo.
Das Problem bei Prophecy ist dann aber wiederum, dass die Normal Summon doch eigentlich gebraucht wird, weil es gibt jetzt den einen Stratus, wo ich jetzt den Namen vergessen habe, den es schon vorher gab. Der ist Level 2 und der sucht einen Spellbook auf die Hand. Es gibt den... ich glaube, das war der hohe Priester der Prophezeiung noch, den man tributen kann, wenn man ein Spellbook benutzt hat, diesen Zug, um sich das Bossmonster, die Priesterin zu holen. Mhm. Und jetzt auch der neue
Match. Das Problem an dem ist ja auch, dass man sich...
Du zuerst.
Man muss sich ja auch einen Prophecy-Monster suchen, was genau Stufe 3 ist. Das heißt, diesen... Spellbook Magician of Prophecy, also der dann einen Spellbook vom Deck auf die Hand sucht, wenn man ihn normalt, den könnte man sich ja mit dem nicht mehr suchen.
Genau.
Sprich, man hätte gar nicht unbedingt so viele Ziele.
Man hätte die Ziele Zisti, der jetzt neu kommt, der auf dem +1 steht, und den vorher, womit man den an einfach direkt die hohe Priesterin der Prophezeiung holen kann. Interessant ist für das Deck halt wirklich der Zisti, die diese Edition erscheint. Und zwar kann die in der Endphase, falls ich diesen Zug eine Spellbook-Karte aktiviert habe, kann ich sie aus dem Spiel entfernen, um ein Licht- oder Finsternismonster Stufe 3 oder höher zu wählen, also Spellkarte.
Typ Hexo.
Genau. Mhm. Und eine Spellbook-Karte zu wählen, weiß man Deck und auf meine Hand zu nehmen. Das ist direkt ein +1 und hat Stufe 3 und 1,6 ATK. Das ist eher die Verstärkung, die das Deck betrifft.
Jetzt ist halt nur die Frage, der Effekt kann erst in der Endphase kommen. Das heißt, man muss ja im Prinzip einen Zug herschenken, um das vorzubereiten, was immer man davor hat. Inwiefern ist das denn noch verschmerzbar bei den schnellen Decks heutzutage?
Nicht wirklich.
Ich denke, das ist auf jeden Fall verschmerzbar.
Ja?
Ja, also...
Wie überlebt man dann den nächsten Zug?
Also ich weiß nicht, ich finde das Metagame ist jetzt ja seit der letzten Liste, es ist ja eher langsamer geworden, also wo Chaos Dragon ein bisschen entschärft wurde, diese ganzen Insekten-OTKs nicht mehr so konstant laufen und auch Wind-Up seinen Loop nicht mehr hat. Also ich denke, dass es jetzt mehr möglich ist, als im letzten Format mal eine Runde nicht zu machen.
Aber ganz ehrlich, das mit diesem Verlangsamen.
Und sonst hat man ja auch noch seine Backroom, sich zu schützen.
Genau.
Das, das mit diesem Verlangsamen, ich muss da immer ein bisschen grinsen, wenn ich das höre, weil, also wenn ich Featured Matches schreibe und mir so angucke, was da abgeht, dann sehe ich nicht wirklich, dass es sehr viel langsamer wird.
Ja, ich
glaube, das ist auch gar nicht mehr möglich bei diesen Decks, wie die angelegt sind.
Richtig. Vor allem das, was auch, was das Spellbook sich irgendwie schützen kann, sehe ich gar nicht so, weil du hast nicht mal wirklich im Spellbook-Deck irgendwie Fallen drinne. Du hast nicht den Platz dafür.
Richtig, du brauchst den ganzen Platz für diese Zauberkarten, richtig. Ja.
Und das macht einfach ganz aus. Du bist, wenn du gegen Wind Up spielst und du wirklich das Monster hast und sagst, okay, ich gebe ab und Wind Up einfach nur ein Magician und Shark hat und eine Factory, dann bist du raus. Dann kannst du gar nichts machen, dann kannst du voll einpacken.
Das, auf der anderen Seite ist es so, dass es ohne die Zist, die ja noch einen anderen Bild gibt, den habe ich jetzt gesehen, den hat Billy Brake gemacht gehabt. Und der spielt das mit dem Geheimdorf der Hexer. Für alle, die sie nicht kennen, die Karte kann, erlaubt seinem Gegner keine Zauberkarten zu aktivieren, solange der Spieler, der das Dorf kontrolliert, auch einen Hexer auf dem Feld hat.
Immer schon eine interessante Karte eigentlich.
Genau,
gewesen.
Und er selbst spielt dann auch noch 5, 6 Fats waren das, glaube ich. 7, keine Ahnung. Und eine Random Trap hinten, ein geheimes Dorf der Hexer und die hohe Priesterin, die man ja leicht durch den jetzt schon in der letzten Edition erschienenen Dreier geholt, dann hat man da auch ein relativ sicheres Feld, auch gegen Wind Up, wobei gegen Wind Up das wahrscheinlich sogar noch zu den schlechteren gehören würde.
Wo hat Billy Brake das Deck gespielt, von dem du gerade sprichst?
Gespielt hat er das nur auf Hobby Leaks, er hat das veröffentlicht gehabt auf Altered Reality Games und ich habe das dann halt getestet und hat mir echt gefallen, das Deck.
Okay.
Du hast aber auch nicht vergessen, beim Geheimdorf der Hexer, falls du kein Spellkarten mehr kontrollierst, kannst du selber keine Spellkarten aktivieren. Das heißt, wenn du im nächsten Zug wieder dran bist und den Spellcaster spielst, dann geht dir einfach mal ein Warning oder ein Urteil, dann kannst du einfach mal einpacken. Weil du kannst ja nicht mal mehr Spremator von den Spellbooks aktivieren.
Das ist das Problem daran, deswegen setzt der Rest des Decks drauf, diese Monster auf dem Feld zu lassen und allem sollte man meiner Meinung nach das Prophecy-Deck nicht auf die Stufe eines Tier-1-Decks setzen und egal was jetzt für Support kommen sollte in nächster Zeit, denke ich nicht, dass das auf, also nicht egal was, aber solange das in der gleichen Kategorie wie jetzt eine Zisti bleibt, wird das nicht auf höher als Tier 2 hochkommen können.
Ich befürchte auch was. Ich weiß jetzt nicht, welchen Einfluss noch diese Feldzauberkarte hat, die ich jetzt als die stärkste, also als die beste Verstärkung fast noch in dem Set ansehen würde.
Da hoffe ich sehr viel Spieler drauf.
Ich denke nicht, dass sie so stark sein wird, wie jetzt alle denken, weil das große Problem bei der Karte ist halt, dass sie meine Spellbooks zwar wieder ins Deck holt, aber ich für einige Effekte halt Spellbooks dann auch wieder am Friedhof brauche.
Also aber sie, ich meine, sie lässt dich auch jede Runde eine Karte ziehen. Das ist ja jetzt nicht so schlecht.
Natürlich ist ein plus 1 einmal pro Runde nie schlecht, aber man muss immer den, was heißt Drawback, das kann in manchen Situationen gut sein, aber es sorgt immer noch nicht dafür, dass es so stark sein kann, dass es einen Write-Up schlägt.
Also kann man im Prinzip festhalten, die Prophecies und Spellbooks waren im letzten Set ja schon nicht so richtig stark vertreten und die richtige Wow-Karte kommt jetzt mit dem Set auch nicht. Ne?
Nee. Ja, man hätte halt den dunklen Magier des Chaos wieder erlauben müssen, dann wäre noch mehr möglich gewesen.
Ja.
Okay. Okay. Also.
Das stimmt, das muss man ja sagen. Sonst hatten wir zu dem Zeitraum, wenn wir über das neue Set gesprochen haben, immer schon die TCG und OCG und dies über die wir uns mit unterhalten konnten. Und die sind diesmal einfach noch nicht bekannt. Ich weiß jetzt nicht, woran das liegt. Also bis auf den die Promo.
Aber ich kann gleich dazu sagen, wenn da wirklich, wenn jetzt bei den von den OCG-Karten der Reprint von der Karte kommt, der für die Maschine sehr interessant wird, dann wird, denke ich mal, Maschine das Mermaid-Deck um einiges schlagen.
Welche Karte meinst du jetzt?
Soll so ein Maschinenmonster rauskommen in der Stufe 4, wenn du es summonst, kannst du dann noch ein Monster Special summon, zum Beispiel ein Gadget oder so.
Es gab das ja, die Karte cool. Gibt's ja, diesen Goldfisch, der ist ja wahrscheinlich hinten aus einer 7 drin. Wenn der Normal kommt, darf ich glaube noch ein zweites Maschinenmonster specialen, glaube ich.
Genau, der halt, richtig.
Genau, der.
Der kommt der wird das, der, ja, aber der wird, denke ich mal, Mermaids ersetzen dann halt.
Was macht die Karte jetzt so viel besser als letztes
Angebot? Du kommst schneller auf das auf den Getrieberiesen.
Und du kannst drei davon spielen.
Richtig. Wenn du auch dann zusätzlich noch durch das letzte Angebot hast, ne, wird es natürlich noch schneller OTK dadurch, ne?
Genau. Mhm.
Also ist schon extrem heftig, diese Karte.
Also jetzt die Superkarte, die den Spellbooks fehlt, hat ja auf jeden Fall das mal deutsche Thema gekriegt. Das war ja schon bekannt, die haben jetzt diesen unheimlich starken Exceed gekriegt, der halt einfach nur zwei Level 4 mal deutsches braucht. Das ist hier, wie heißt sie? Queen mal deutsche Tiara Mizu. Schönes Wortspiel. Einmal pro Runde kann man ein Material abhängen und wählt zweimal deutsche Karten im Friedhof. Können halt auch Zauber- oder Fallenkarten sein, was ja durchaus wichtig ist bei dem Thema. Mischt die ins Deck zurück und dann kann man noch zwei Karten vom Gegner wählen und die auch ins Deck zurückmischen. Das ist ein ziemlich krasser Effekt, ja. Zumal er sowas wie Stardust Dragon und so umgeht. Und ja, im Prinzip.
Zen Mains auch vor allem.
Ja, Zen Mains. Also ich würde sagen, von den allen Monstern, die es zurzeit gibt, ist die hat die das den besten Removal-Effekt.
Aber du darfst nicht vergleichen jetzt mit den Zen-Mains, die zurück ins Deck geht, weil die meisten sowieso schon Zwangs-Eokulierungsgerät im Main spielen. Allein nur wegen dieser Karte.
Richtig. Aber ich meine, die Tiara Mizu macht halt Vorteil und entsorgt noch, also das ist schon ein ziemlich starker Karte.
Kannst eigentlich mal so sehen, dass sie eigentlich mal mindestens plus 2 macht.
Im Normalfall schon, ja.
Ja. Interessant ist natürlich, wenn man zu der zum Beispiel noch diese Feldzauberkarte hat, Madolche Chateau, also dieses Schloss, dann kann man sich die Monster, die man normalerweise ins Deck hätte zurückmischen müssen, dann halt einfach mal auf die Hand nehmen. Dann ist es noch härter. Und dann kommt ja noch eine neue Zauberkarte raus, die nennt Madolche Ticket. Ich kann die einfach mal eben vorlesen oder sagen, was sie kann. Also wenn ein Madolche Monster von deiner Spielfeldseite oder vom Friedhof zurück auf deine Hand gegeben wird oder ins Deck gemischt wird, dann kannst du dir irgendein Madolche-Monster vom Deck auf die Hand nehmen. Und wenn du einen Madolche-Monster vom Typ Fee kontrollierst, dann kannst du das Monster sogar spezial beschwören. Gut, Madolche-Monster, also diese Tiara Mizu, die ist jetzt auch vom Typ Fee. Das heißt, wenn man...
Was für ein Zufall.
Das heißt, wenn man das Ticket noch auf dem Feld hätte, könnte man direkt auch noch gleich ein Madolche-Monster spezial beschwören. Das heißt, zusammen mit dem Schloss wäre das dann mal eben statt plus 2, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, plus 5. Also,
ja. Das Ticket erinnert da ein bisschen auch an die Wind Up Factory.
Ja.
Ja.
Aber nicht zu vergessen, also ich bin alle noch Wailer, das heißt, es kann locker ausgekontert werden durch die Tiramisu.
Das stimmt natürlich. Das stimmt. Aber man hat halt nicht immer einen Wailer zur Hand.
Jo.
Und da wird ja nicht mehr ganz so oft gespielt wie früher.
Ich finde eigentlich jetzt sogar noch mehr, finde ich persönlich.
Ja, also das, was...
Also weiß ich nicht, früher... Also es gab doch eine Zeit lang, da hat man echt drei Wailer
also im Moment gespielt. Also das, generell...
Ja, sprich aus.
Also was ich generell an den Madolche jetzt einfach so stark finde, wenn ich das mal eben sagen darf, ist, dass sie zusammen mit dem Schloss immer wenn sie überrannt werden, halt einfach auf deine Hand zurückkommen. Mit Madolche Ticket auf dem Feld kann man sich dann sogar gleichzeitig noch ein Madolche vom Deck auf die Hand suchen. Das heißt, du hast ja so Midgame quasi, also wenn es ja im späteren Spielverlauf hast du einfach unendlich viele Monster immer auf der Hand. Mhm. Ja, und da lässt sich natürlich ja viel mit anstellen. Also
das Problem ist nur natürlich, sie dann auch lohnt, von der Hand schnell aufs Feld zu bringen.
Können die Madolche das eigentlich alle als Specials sammeln? Oder sind es alles nur Normal Summons Effekte?
Das sind alles nur Normal Summons. Das ist das Problem.
Aber was bringen denn, das wollte ich ja gerade sagen, was bringen sie dir alle auf der Hand, wenn sie tot sind auf der Hand?
Ja, da gibt es viele Möglichkeiten. Einmal letztes Angebot, was in dem Deck so ein bisschen ist wie Kartenzerstörung beim Dark World. Dann mindestens in dem Bild, in dem ich das jetzt spiele und in den anderen Builds, die ich auch schon mal gesehen habe, kann man das Deck sehr, sehr gut mit Doppelbeschwörung spielen, weil man einfach an solchen Situationen, wo man etliche Monster auf der Hand hat, kommt man ganz schnell an diese Tiara Mizu ran. Man hat so Kombos wie, man beschwört diese Magilene, mit der man sich, was ist ja der Stratos aus dem Thema, dann holt man sich diesen Butler auf die Hand, spielt Doppelbeschwörung und sucht sich noch die Field Spell. Also es ist eine unglaublich flexible Karte in dem ganzen Thema. Und ansonsten Tragödia zum Beispiel. Wenn man die Hand voller Monster hat, kommt Tragödia auch nicht schlecht.
Naja, wenn du halt noch 6 Karten in der Hand haben darfst, ne?
Ja, eine Tragödie mit 3000 soll auch nicht schlecht sein, habe ich gehört.
Ja, das stimmt natürlich.
Gibt's, also von den restlichen Madoche-Karten, die jetzt drin waren, außer Tiara Misu in dem Ticket, erschien mir jetzt keine wirklich sinnvoll zu sein, oder habe ich eine übersehen?
Es gibt schon noch eine, beziehungsweise zwei. Also einmal...
Der Messenger?
Nee, also einmal gibt es da noch, ich weiß jetzt nicht, wie man das aussprechen soll, also ich sag jetzt einfach mal Madolche Hund, weil da so ein Hund drauf ist auf dem Bild.
Okay.
Der Fakt ist, man kann einmal pro Zug eine Madolche Karte von seinem Spielfeld, von seiner Spielfeldseite auf die Hand zurücknehmen und dann kriegt er eine Stufe mehr, der ist Stufe 3 und 300 Angriff dazu. Der hat ansonsten 1500 Angriff. Die Kombo, die man dann halt hat, ist, man hat das Schloss auf dem Feld, das kann man sich in dem Deck ziemlich, ziemlich schnell suchen und das Madolche Ticket und dann kann man sich halt das Madolche Ticket auf, das Madolche Schloss auf die Hand zurücknehmen und kann so den Effekt vom Madolche Ticket aktivieren und hat gleichzeitig mal eben einen Monster mit 2300 Angriff liegen, also 300 durch seinen eigenen Boost und dann nochmal 500 durch das Schloss. Das heißt, der wird in dem Deck auch relativ wichtig. Und ansonsten hat man noch Madolche Mama Maid, wenn die aufgedeckt wird, der 2000 Death und 4 Sterne, dann kann man sich eine Madolche Spelltrap von dem Friedhof der Hand auf die Hand zurücknehmen. Also die ist auch nicht schlecht, würde ich sagen.
Ja, gerade wenn man hört, weil im Prinzip das, was dem Thema ja fehlt, ist irgendein Monster, was andere als Spezialbeschwörung von der Hand bringt oder selbst speziell von der Hand kommen kann.
Ja, also es gibt...
Das ist ja schon wichtig, zum Beispiel so mit 2000 Defense, wenn die mal liegen bleibt nach einem Angriff.
Ja,
was natürlich auch schon schwer genug ist.
Es gibt ja diese eine Madolche Miau-Waffel, heißt sie, glaube ich, die es ja schon gibt. Wenn man die normalt, kann man irgendwie eine Madolche von der Hand specialen oder so ähnlich. Aber das Problem an der ist halt, dass sie Stufe 3 ist. Das heißt, man kommt dann halt auch nicht auf diese Tiara Misu. Ja. Die einzige Lösung dazu, wie gesagt, Doppelbeschwörung. Das ist eine ganz nette Lösung dazu, muss ich sagen.
Auch ein bisschen umständlich natürlich.
Eigentlich nicht, weil man mit der... mit dem Stratos, den man ja immerhin dreimal im Deck spielen kann, ja, dann auch, also dann halt auch kein Minus macht mit der Doppelbeschwörung, weil er bei ihrer Beschwörung wieder direkt plus 1 macht.
Ja, aber das Problem ist halt, dass man sich die Doppelbeschwörung nicht suchen kann, die ja dann elementar wichtig ist.
Ja, das ist richtig, aber die spielt man ja auch dreimal. Ja, ansonsten spielt es halt einfach einen Haufen Backrow, also da, um dann deine Madolches zu schützen.
Ist jetzt, also für mich ist es jetzt relativ schwer einzuschätzen. Also das Exceed-Monster ist natürlich absolut krass, das haben wir ja schon festgehalten, aber ich bin mir einfach nicht sicher, inwiefern wirklich man den Nachteil mit den nicht vorhandenen Spezialbeschwörungen und dass man im Prinzip einfach das Problem hat, die Monster von der Hand lohnt, schnell aufs Feld zu kriegen, wie sich das auswirkt, ob das Deck jetzt wirklich einen großen Durchbruch erlebt mit dem neuen Exceed oder weiterhin nicht gespielt wird.
Also ich finde es auch problematisch. Ich denke, die haben auf jeden Fall ja ziemliche Powerkarten. Einmal diese Tiara Misu, wie du eben schon gesagt hast. Ja, und ansonsten einfach ja das Schloss, wo man einfach, dass man einfach immer die Monster wieder zurück auf die Hand bekommt und eine Handvoller Monster hat. Und ich denke halt einfach, dass man mit so einer Handvoller Monster und so viel Plus doch irgendwas, ja, da muss sich doch irgendwas zustande bringen lassen können. Denke ich einfach.
Naja, ich weiß halt nicht, es gibt ja schon dieses Madolche Happy Festa. Die Fallenkarte, die halt sagt, Spezialbeschwöre so viele Madolche Monster von deiner Hand, wie du willst. Halt, die werden dann zwar am Ende des Zuges, wo du das gemacht hast, ins Deck zurückgemischt, aber wenn die jetzt eine Runde liegen bleibt und du machst das während deinem Zug, kannst du ja wirklich alles Spezialbeschwören, insofern du das Schloss hast und dann irgendwie, was weiß ich, irgendwas Lustiges mit denen anstellst, machst du ja vielleicht nicht mal Minus, sondern am Ende sogar noch Plus.
Ja, und ansonsten...
Ich weiß halt nur nicht, dadurch, dass es eine Fallenkarte ist,
ja,
ist halt immer ein bisschen problematisch.
Ja, und ansonsten sagst du einfach, wenn ich die Hand voller Monster habe und davon auch noch, ja, genug, dann spielt man solche Karten wie Windsturm der Phönixflügel oder sowas, die halt sonst nicht gespielt werden, wenn man eine Handkarte abwerfen muss, aber ja an sich stark sind. Und wenn man die Handkarte, die man abwerfen muss, dann immer zur Verfügung hat, wird sowas ja auch wieder stark.
Ja.
Ja. Ja, schauen wir mal, wo es mit dem Madolches hingeht. Ja, die großen Themen haben wir im Prinzip durch. Es gibt zwar noch ein paar neue Heroische auch in der Edition, aber Ich glaube, die kann man auch ziemlich außer Acht lassen, weil, ja, die sind nicht so doll. Ich würde jetzt noch ein paar interessante Einzelkarten ansprechen. Und ich würde sagen, das können wir Stück für Stück machen. Jeder von uns hat sich ein paar Karten ausgeguckt, die er noch ein bisschen näher beleuchten will. Ich nehme ja jetzt einfach mal das Recht raus und mache einen Anfang. Ich bespreche auch nicht so viele, keine Angst, ich mache nur drei. Ich werde euch, denke ich, mal keine wegnehmen. Zum einen ist das hier dieser Snowman Creator. Jetzt nicht, weil ich den vom Effekt her so toll finde, sondern weil ich es einfach lustig finde, dass der den Schneemannfresser produziert. In Massen. Inwiefern das mit den Eismarken mal noch Sinn machen wird, weiß ich nicht. Ich glaube fast nicht.
Gibt es nicht andere, noch, andere Monster von damaligen Editionen, die auch irgendwie Eismarken draufgesetzt haben?
Ja.
Es gab diese Eiskönigin.
Eismeisterin gab es auch, ne?
Und diese Eisprinzessin, aber...
Es gab noch so einen Drachen. So ein Achter.
Ja. Es gibt auch in der Edition hier, glaube ich, noch ein Exceed-Monster, was mit diesen Eismarken arbeitet. Ja. Aber das Problem ist, die sind alle, glaube ich, unendlich schlecht, diese Karten, die Eismarken verteilen.
Glaube ich gar nicht so.
Aber allein schon, wie der vom Kartenbild aussieht, ist ja echt scharf. Da diese Maschine ja. Drumherum überall Snowman-Eater.
Ja. Zum anderen finde ich noch ganz witzig diesen Nimble Angler, heißt der. Und zwar ist das halt so ein Anglerfisch und der sagt... wenn diese Karte von deiner Hand oder deinem Deck auf den Friedhof gesendet wird, kannst du zwei Level 3 oder niedriger Nimble-Monster von deinem Deck beschwören. Also zum Beispiel Nimble Momonga oder, ach Gott, wie hießen die denn noch alle? Da gab's
ganz viele.
Es ist, also, na, viele ja, aber nicht, aber
den,
ich glaube,
den finde ich fast schon wieder nicht so gut. Ja, also diesen Nimble Angler, den finde ich fast schon wieder nicht so gut, muss ich sagen. Weil da in naher Zukunft auch wieder, ja, krasse Kombos mit möglich sein werden. Es gibt irgend so eine Feldzauberkarte, ich weiß jetzt nicht genau, wann sie rauskommt und wie sie heißt. Auf jeden Fall ist der Effekt, dass man die einmal pro Zug die Stufe aller Wassermonster um die Gesamtzahl seiner Wassermonster erhöhen kann. Und dann gibt es eben noch so ein paar andere, Nimble Wassermonster, die es jetzt auch schon gibt, die man dann durch diesen Nimble Angler eben holen kann. Ja, und das Ende vom Lied ist dann irgendwie, dass man da fünf Wassermonster auf dem Feld hat.
Welche gibt's denn alle? Mir fällt nur Nimble Mantra ein.
Pinker Sonnenbarsch. Ja.
Also auf jeden Fall sind da auch wieder irgendwelche OTKs mit möglich.
Wenn der Pinker Sonnenbarsch zerstört wird,
und
kann
solche
der...
OTK-Karten finde ich halt auch nie gut.
Es gibt schon einen Trick, und zwar kann man mit dem flinken Sonnenbarsch, den es schon eine ganze Zeit lang gibt, wenn er durch Kampf zerstört wird, darf man ein Fischmonster auf den Friedhof legen, der Nimble Angler, und dann noch... einen flinken Sonnenbarsch spezial beschwören. Da hat man dann gleich schon seine
Kombo. Nee, der Nimble Angler ja. Kann sich selbst ja nicht spezial
beschwören. Ja, aber ich kann mit dem flinken Sonnenbarsch den Angler in den Friedhof legen, dann kann der seinen Effekt aktivieren und hat mal einen flinken Sonnenbarsch.
Stimmt.
Plus eins.
Nee, also es gibt da jedenfalls auch wieder irgendeinen krassen OTK mit.
Eine ganz interessante Karte. Ja. Hätte ich in der Form jetzt gar nicht gedacht. Ja, welche Karte, denke ich mal, auch auf jeden Fall noch den Weg in die Decks finden wird, ist dieser heroische Champion Gandiva. Für den braucht man zwei Level 4 Kriegermonster. Mhm. Ist ein Exceed. Und einmal pro Runde, wenn ein Level 4 oder niedriger Monster spezial beschworen wird auf das gegnerische Feld, kannst ein XYZ-Material abhängen und das Monster zerstören. Also, den finde ich wirklich ziemlich interessant, weil... man kann im Prinzip der Aufbau von gegnerischen großen Feldern passiert ja immer, indem man irgendwie erstmal über kleine Monster zu Exceeds zurzeit meistens kommt. Das kann man hiermit einfach stoppen. Diesen Vorgang.
Wäre dann besonders doof beim Hero, wenn man dann vier Bäcker hat und den vorne davor.
Ja. Also finde ich ziemlich gut als Ergänzung in Extra Decks, die natürlich mit Kriegern arbeiten und ihn aufrufen können. Ja, das waren im Prinzip schon meine Monster.
Im Samurai ist der ja auch nicht schlecht, oder?
Stimmt, Samurai. Shien,
ja, da hätte man in Shien plus den, das ist schon eine ganz schöne Ansage.
Ja, das kann was.
Jo. Ich würde sagen, Lennart macht mal weiter, nachdem ich ihm schon ein Monster weggenommen habe.
Zwei Karten, den einen werde ich jetzt irgendwem wahrscheinlich auch wegnehmen, und zwar ist das der Gagaga Gunman. In Deutsch wird der wahrscheinlich. Das ist die korrekte, das ist die japanische Übersetzung. Wahrscheinlich heißt er dann Gagaga Cowboy oder etwas in der Art, glaube ich. Das ist ein Erdkriegermonster, Exceed, braucht zwei beliebige Level 4 Monster. und hat 1500 ATK und 2400 Verteidigungspunkte. Und der hat gleich zwei Effekte, je nachdem in welcher Position er ist, wie damals die Morphtronischen. Wenn er ein ATK ist und ein gegnerisches Monster angreift, kannst du eine abhängen und der Gagagagunman bekommt 1000 extra ATK und das gegnerische Monster verliert 500 ATK. Das ist meiner Meinung nach der schlechtere Effekt, weil er in Defense-Position einen Effekt hat, den ich mir schon eine ganze Zeit lang aus dem Extra-Deck wünsche. Und zwar kann ich eine abhängen, um meinem Gegner 800 Schaden zufügen. Und in vielen Situationen habe ich den einfach gesucht. Die zweite Karte, die ich mir ausgewählt habe, ist Memory of a Friend. Das ist eine normale Fallenkarte. Und der Effekt sagt, du kannst diese Karte nur aktivieren, wenn ein gegnerisches Monster angreift. Ich habe das auf Englisch. Du kriegst Schaden in Höhe der ATK des angreifenden Monsters und dann wird das Monster aus dem Spiel entfernt. Und in der nächsten Endphase meines Gegners kriege ich das Monster dann auf meine Seite des Feldes. Das finde ich auch gar nicht mal so schlecht. Zumindest auch in der Sneak wird es ziemlich nützlich sein.
Ja, das kann aber auch gut Deathstroke kommen, die Karte.
Wenn ich weniger als 1000 Life habe, dann ist auch eine Warning tot.
Ja, gut, deswegen spiele ich zum Beispiel keine Warning im Main Deck. Ich finde Warning.
Duxen.
Ja.
Mach doch gleich weiter. Wenn der Klammer gerade dabei
ist. Also, ich habe auch zwei Karten. Die allererste ist die Sneak-Promo-Karte, die ich auf jeden Fall sehr interessant finde, mit den Edlen Ritter. Haben sich bestimmt schon viele Leute durchgelesen. Die meisten sagen, ja, okay, sind halt noch nicht so viel davon draußen, was soll ich mit der Scheiße, kann ich ja wegtauschen, hat ja nichts wert. Bloß da ich halt so einen Gedankengang wie mit Rusty Arthur habe, sage ich mir einfach mal, es könnte ein super gutes Themendeck werden, weil es einfach nach und nach wieder mehrere Karten davon rauskommen, wie Elementalhelden damals. Man dachte ja auch damals, dass die Elementalhelden schlecht sind und Bombs werden die auf einmal gespielt, ne?
Aber die haben auch eine Menge Support bekommen, bis dann mal was.
Ist ja richtig. Aber das kann ja bei den Sachen genauso werden.
Kann sein, ja. Also ich weiß noch, dass die letzte Sneak Promo am Anfang wollte, die keiner haben und irgendwie in letzter Zeit suchen ganz schön viele Leute dann.
Genau,
das
ist ja auch CG-Market. Richtig, genau. Und davon habe ich mir schon 15, 16 Stück rangetauscht. Für einen Euro das Stück.
Muss auch noch wichtig, sollte man sehen, dass die Listen kann man nicht aus Japan-Net decken. Die werden uns komplett um das Deck beneiden.
Richtig, das glaube ich auch.
Nur aus TCG umlesen.
Okay, das war die eine Karte. Welche Karte war die?
Die zweite Karte, die wir vorhin angesprochen hatten, ist der. Mal gucken, muss ich den ganz kurz raussuchen. Dann wird es schon erraten können. Den Fischbock-Planter. Also, ich finde ihn eigentlich gar nicht mal so schlecht. Er ist halt Wasser und hat. Es war kein Tuner, aber es hat genau den Effekt, fast denselben Effekt wie eine Balb. Bloß du musst halt bloß ein Wassermonster treffen mit der Karte. Dass das Special Summon vom Deck, vom Friedhof kommt.
Ist halt ein bisschen lucky.
Ist ein bisschen also lucky, genau.
Seiner Ähnlichkeit vom Namen her zum Fischbrook Blaster wird er nicht gerecht. Ganz so heavy ist er nicht.
Ganz heavy
ist er nicht. Tuner wäre.
Ja, gut, aber ich sage mal so.
Selbst dann nicht.
Ich mach mal einen Nimble-Angler damit.
Ja, aber du musst halt auch deine Outs kennen im Deck, weißt du? Wenn du die nicht weißt, dann kannst du den Effekt auch nicht aktivieren. Im Fischdeck. Oder im Wasserdeck.
Ist auf jeden Fall eine interessante Karte. Also sie ist auf keinen Fall, denke ich mal, zu stark. Hoffe ich.
Du kannst halt extrem schnell mit der Karte auf 2 Exit gehen. Zum Beispiel der Degusto Phoenix. Der braucht ja nur 2. Der braucht ja nicht irgendwelche bestehenden Monster, sondern einfach nur 2 Level 2 Monster.
Mhm.
Und der Degusto Phoenix macht einfach mal, ja, wenn du Glück hast, den Kill.
Ja, das stimmt. So, Philipp, du darfst auch mal ein paar Karten nennen, wenn du möchtest.
Ja, ich habe zwei Fallenkarten. Einmal Retaliation. Die sagt, wenn dein Gegner eine Zauber oder Falle aktiviert, die du auch schon in deinem Friedhof hast, kannst du diese Retaliation aktivieren. Und dann wird die Karte, die der Gegner aktiviert hat, wird dann eben ja negiert und zerstört. Und dann kannst du die Karte, die er aktiviert hat, von deinem Friedhof deiner Hand zurück hinzufügen. Das heißt, ja, wenn es denn so sein sollte, weiß ich zum Beispiel im Mirror Match oder so, ja, dass der Gegner, also dass man diese Karte aktivieren kann, dann kommt das halt einfach mal ziemlich, ziemlich stark.
Ja, wenn man eine Reborn negiert. Ich negiere immer mal deine Reborn und als Kosten musst du mir meine auf die Hand zurücknehmen.
Ja. Also das, die finde ich einmal ziemlich stark. Und dann als zweite Karte, weiß nicht, vielleicht als Sideboard-Karte oder sowas, ist mir gerade noch aufgefallen, Vereinigung des Landes, ist eine permanente Fallenkarte. Und der Effekt ist, während jeder Standby-Phase wählt der Turn-Player wählt irgendein Monster aus, das er kontrolliert, und sendet dann alle anderen Monster, die er kontrolliert, mit einem unterschiedlichen, mit einem anderen Level auf den Friedhof. Das heißt, also ich wüsste jetzt nicht, gegen welche Decks die jetzt so spezifisch vielleicht gut sind, weiß ich, vielleicht gegen ja Decks, die halt nicht so viel Exceed spielen, irgendwie Chaos Dragon oder Samurai oder sowas, aber ich denke, sowas hat auf jeden Fall Potenzial, so als Sideboard-Karte.
Das ist so ein bisschen ähnlich zu Gozen Match oder so, also ja, auf jeden Fall interessant, also, ja.
Finde ich, ja, wird man vielleicht in nächster Zeit nochmal sehen, aber vielleicht auch nicht, aber es hat auf jeden Fall Potenzial.
Ja, gut, dann haben wir alle nochmal ein paar Karten genannt, die wir jetzt toll finden, warum auch immer. Und abschließend wollen wir jetzt natürlich auch nochmal kurz drauf eingehen, welche Karten für die kurz bevorstehenden Sneaks, die dann am 3. und 4. November stattfinden, vielleicht relevant sein könnten. Ich habe mir da schon mal ein bisschen was angeschaut. Das ist zum einen, weil wir wissen ja, Tribute, also gerade Tributmonster sind auf Sneaks meistens entscheidender als Synchros und Exceeds, weil man sie einfach eher zur Verfügung hat. Deswegen könnte zum Beispiel dieser Mogu-Mole ziemlich interessant vielleicht sein, um den in Sneak-Decks zu benutzen. Wenn der nämlich zerstört und in den Friedhof gesendet wird, kann man den speziell beschwören in die offene Verteidigungsposition. Das kann man zwar nur einmal pro Duell machen, den Effekt, aber man hat dann vielleicht, wenn man mit dem eröffnet das Duell, sofort dann das Tributmonster parat für die Tributbeschwörung im nächsten Zug. Denke ich mal, nicht so verkehrt, oder? Es gab einige lohnende Tributmonster, die man spielen kann auf den Sneaks.
Wie sieht es denn eigentlich generell mit Removals aus in dem Set? Also sind da welche drin?
Ich habe, glaube ich, nicht so wirklich Removals gesehen.
Die Fallenkarte, die ich eben aufgezählt habe, wird wahrscheinlich eine der wenigen sein, womit ich auch das gegnerische Monster nochmal wegbekomme.
Also wer hier einen Klotz auf das Sneak hinlegt, der ist gut dran.
Ja, die wird eine hohe Bedeutung haben. Ansonsten hat natürlich jeder auch schon ja irgendwie ein starkes Deck, der zum Beispiel diese Abyss-Linde mit dem Megalo zusammenzieht, auch wenn es vielleicht relativ unwahrscheinlich ist.
Ja, allgemein, ich glaube, wenn du viele Mermels ziehst, bist du schon wieder ziemlich gut dran. Vor allem, wenn du zu denen dann noch diese Abyss-Kale-Kraken ziehst, diese Ausrüstungszauberkarte. Ich meine, der 400 ADK-Push bringt die Mermels schon in Regionen von 2000 oder mehr, viele von denen. Und ja, dass man dann noch die Effekte negiert. Also negieren kann von gegnerischen Monstern, ist auch nicht so verkehrt.
Ich hab nochmal geguckt.
Entschuldigung. Naja, du kannst eigentlich schon generell sagen, wenn du halt einen Mermaid-Pool hast, kannst du eigentlich schon sagen, wie bei den meisten Jugendspielern, ich hab Plus gemacht. Das ist einfach so, also das wird sich nicht daran ändern.
Eine ziemlich interessante Karte für das Sneak, weil sie ja im Prinzip so ein Quasi-Removal auch ist, könnte dieses Mental Corruption sein. Macht zwar erstmal Nachteil, weil man ja ein Monster abwerfen muss, um ein gegnerisches mit derselben Stufe zu übernehmen. Bis zum Ende des Zuges, aber ich meine, man kann das dann auch wieder opfern oder vielleicht kann man es für eine Exit-Beschwörung nehmen. Also, um jetzt nervige Monster vom Gegner loszuwerden, ist das, denke ich mal, auch nicht so schlecht. Gerade da man vielleicht eigene Tributer recyceln kann, wenn drüben ein Tributer liegt.
Na, was gibt's denn eigentlich an Tributmonstern in dem Set? Ist dir da was aufgefallen?
Naja, es waren jetzt keine mit so Übereffekten, aber es war halt das Typische. Es waren einige Stufe 5 dabei und die haben dann halt schon so ihre 2100 bis 2300 ATK gehabt.
Ja, ich glaube, dass nicht das wirklich ausreichen wird, wenn halt wirklich noch ein paar Supportkarten für ein paar Monster gibt, die einfach mal das Ding wieder überrennen können.
Das ist richtig, aber trotzdem werden sie gespielt werden. Ist ja immer so. Also man packt sich schon die Tributmonster mit rein ins Deck.
Ich hätte hier noch eine Karte, die habe ich gerade gesehen. Und zwar ist die in Japan Rare gewesen. Und die ist auch nicht so gut, dass sie besonders hochgestuft werden könnte. Und das ist eine Exceed Awakened Hero Gagagigo. Der geht ja auch in diese Reihe. Und der hat 2950 ATK und 2800 Death und braucht einfach drei Level 4 Monster. Und wenn er eine Rare ist, wird man den auf das Sneak 4 sehen. Und wer den zieht, hat halt einfach einen riesen Vorteil.
Na, da sage ich nur, da ich brauchst du dann halt die Falle, ne, um den mal eben zu übernehmen.
Ja.
Aber
ja.
Nicht nur das, ich glaube eher weniger, dass du halt bei der Sneak 3 Level 4 Monster irgendwie auf dem Feld behalten könntest. Schwer. Sehr schwer.
Ja.
Es gibt wenig Removal.
Ja, aber das hat nichts zu sehen, dass dein Gegner trotzdem Double Kill mit Monster machen kann.
Falle, das macht's schon aus.
Ja, klar.
Also wer da wahrscheinlich eher entscheidend ist und wahrscheinlich sowieso mit die entscheidende Karte wird auf der Sneak, sofern sie auch kommen bleibt, wie es in Japan ist, ist ja dieser mechanische Meeresdrache Plesion. Ja, wenn du eine Seeschlange kontrollierst, kannst du den normal beschwören, musst kein Tribut anbieten. Er hat 2-3 ATK, 1-8
OP.
Man kann den auch als und man kann, wenn er draußen liegt, auch ein Wassermonster als Tribut anbieten. Um einfach mal so eine gegnerische Karte zu zerstören.
Die ist kommen.
Ja, also den mit ein paar Mails, das passt.
Ja. Vielleicht könnte, ich weiß es jetzt nicht, vielleicht könnte es der Zucker ins Constructed reinschaffen. Ich finde ihn jetzt nicht so schlecht. Großes Schweigen.
Ja, vielleicht. Ich finde ihn jetzt auch nicht so stark, muss ich sagen.
Ja.
Man muss halt.
Also, ja. Constructed denke ich nicht, aber Sneak definitiv ist sehr gut.
Ja.
Ansonsten ist auch noch so eine Art Drillroid mit im Set drin. Also
ja, stimmt.
Heroic Challenger.
Das war einer von den Heroics, ne?
Ja, Night Attack Kanchera oder so ähnlich. Ja, der Attack ist, der Effekt ist praktisch wie Drillroid oder ja, so ähnlich jedenfalls.
Ja, ich weiß nicht, gibt's noch andere Geheimtipps für die Sneak, die vielleicht nicht sofort ins Auge fallen? Also außer jetzt, dass 1800 ATK gut sind.
Eigentlich nicht.
Nein.
Gut. Dann sind wir im Prinzip soweit durch, haben ziemlich viel besprochen, sind, glaube ich, über eine Stunde Laufzeit auch schon wieder.
Aber ihr wisst bestimmt alle jetzt, warum Brynek gebannt wurde.
Das stimmt.
Also wenn die Mermaids, also...
Helfen wir mal kurz auf die Spur.
Naja, wenn der Brynek jetzt noch da sein würde, würde Mermaids wirklich einer der krassesten OP-Decks überhaupt sein.
Stimmt.
Da hat Konami mal mitgedacht.
Naja, nicht ganz. Also bei Wind-Up hätten sie trotzdem noch mehr machen können.
Ja, die hätten auch den Hunter verbieten sollen. Im Moment finde ich das immer noch nicht zu stark.
Ich weiß nicht, ich glaube, es hatten verstärkt auch Leute wieder nach Gungio gesucht.
Ja. Gungio und DeLorean vor allem wieder.
Die kann man ja beide rausholen. Also
ist ja wahrscheinlich auch dem Deck geschuldet.
Du kannst Ultimate Offering da drin spielen und dann brauchst du dafür auf Ultimate Offering ein random Wassermonster als Abwurf, deine Normals haben noch einen Abyss Spike. Du kannst daraus rausholen, OTK und hast irgendwie noch 4 Handkarten. Und mit Offering und diesen 3 Karten. Mhm. Ist halt alles auch nur dank der Floren, weil der alles immer wieder hochgibt.
Ja. Mhm.
Also ihr seht, liebe Zuhörer, das ist ein gutes Set. Die Mermaids sind ein tolles Themendeck und auch für viele andere Decks gibt es tolle Verstärkungen. Also begebt euch doch mal hier auf eine Sneak in eurer Nähe und kauft euch kräftig Booster von dem neuen Set. Wir sind soweit durch. Ich mache nochmal aufmerksam auf die Aktion Community Guest. Wenn ihr auch mal hier dabei sein wollt, wie es heute der Lennart war, dann bewerbt euch doch bitte einfach im Feedback-Thread. Natürlich gibt es auch wieder ein Podcast-Vote. Diesmal ist die Frage, welcher Subtyp aus dem Set gefällt euch am besten? Und jetzt haben wieder alle die Möglichkeit, jemanden zu grüßen. Philipp. Mach den Anfang.
Ja, ich grüße auf jeden Fall meinen Bruder und meinen Vater, die auch beide Yu-Gi-Oh! Spielen und ansonsten jeder, der mich kennt.
Okay, Lennart?
Ich grüße Lukas, Gio, Daniel, Jan, Sean, Leon, alle Bremer und auch alle, die mich kennen.
Super, und der Doxen.
Ich grüße Frank BB-Land, Kai aus der Hotbox, dann grüße ich mein Team One Up, dann meine Mutter, mein Vater, meine Schwester, meine Freundin, und dennoch alle, die mich kennen und den Spielfilm Musik aus Lichtenrade Berlin.
Jo, und ich grüße heute niemanden. Deswegen sagen wir jetzt einfach gemeinschaftlich
tschüss. Grüß deine Mama, grüß deine Mama.
Nein, ich grüße heute niemanden.
Gerne, na dann, tschüss. Deine Mama nicht.
Tschüss.
Tschüss.
Jo, tschüss.